Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, lieber Branchers Beyond und mir selber, Happy Birthday to me. Ja, ihr habt es an diesem schrägen Gesang gehört, wir haben wieder Geburtstag oder Jubiläum, wie auch immer. Es ist die 100. Folge von Branchers Talks Beyond. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mal wieder einschaltet oder vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, schaltet auf jeden Fall noch viele, viele weitere Male ein, weil wir hören hier nicht auf und wir freuen uns auf die 200. Folge. Jetzt folgt allerdings die 100. Folge und ich finde es irgendwie ein bisschen cringe, dass ich gesungen habe, wie gesagt, zu einem Jubiläum. Egal, Schwamm drüber, irgendwas musste ich ja machen, um das hier zu feiern und statt Trompete zu spielen oder ähnliches habe ich halt gesungen. Vielen Dank nochmal für eure Treue. 100. Folge Branchers Talks Beyond. Jetzt geht's los sozusagen ins Intro und dann auch in die Folge. Wird eine sehr coole Folge.
Wir bezeichnen uns, und das glaube ich, können wir auch wirklich tatsächlich behaupten, als Weltmarktführer der hochqualitativen Kinderfahrräder. Ein kompromissloses Verschreiben in die Produktqualität von Seiten der beiden Gründer. Durchaus auch zu Lasten einer Marge, durchaus auch zu Lasten eines früheren Durchbruchs europaweit. Es war von Anfang an unser Bestreben, wirklich immersiv in den Realitäten der Eltern und der Kinder drinnen zu sein. WUM an sich steht im Schnittpunkt mehrerer sogenannter Megatrends. Das ist die Mobilität der Zukunft, das ist Gesundheit, das ist, wie können wir zusammenleben in high densely populated areas.
Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ihr wisst, was jetzt kommt, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder in, um und an die Substanz in dem Sinne. Und zwar habe ich mir natürlich, ihr wisst auch da, was jetzt kommt, einen spannenden Gast eingeladen und zwar Bernhard Schmidt. Er ist Chief Brand Officer von WUM. Und wenn ihr jetzt sagt, WUM, das sagt mir eigentlich gar nichts, dann glaube ich, dass ihr nicht ganz so viel Zeit auf Spielplätzen verbringt, wo ständig diese Fahrräder rumstehen, weil es handelt sich bei WUM um den Weltmarktführer im Kinderfahrradbereich. Und jetzt kommt der Punkt, WUM ist noch gar nicht so alt. Und genau das ist auch eine Frage, der wir in diesem Gespräch eben nachgehen, weil das ist die eine Frage, worauf ihr eben eine Antwort bekommt in diesem Podcast, nämlich, wie schaffe ich es eigentlich, in einen Markt richtig reinzuwachsen oder eben auch zum Weltmarktführer zu werden, wo man glaubte, da brauchst du auch keine weitere Marke, kein weiteres Produkt, kein weiteres Unternehmen. Also in einem irgendwo auf einer Seite vielleicht gesättigten Markt, wie schafft man es da eigentlich reinzukommen? Und die zweite Frage für jeden, der eben kleine Kinder hat, der kriegt hier vielleicht die Frage beantwortet, warum um Gottes Willen ist eigentlich diese Marke so erfolgreich? Was macht sie aus? Wie hat sie es geschafft, da auch reinzuwachsen? Wie hat sie es geschafft, solch eine Ausbreitung bei den Kindern zu bekommen, dass jede Eltern irgendwie glauben, sie müssen jetzt einen WUM kaufen? Genau darum dreht sich eigentlich alles in diesem Podcast. Alles Weitere wisst ihr wahrscheinlich schon. Bernhard muss auch ein paar Einstiegsfragen mit mir eben hier gemeinsam beantworten. Der Rest geht allerdings ganz stark in die Richtung, wie führt man eine Marke in einem eigentlich gesättigten Markt? Wie schafft man es dort eigentlich in diesen Markt als Challenger-Brand wirklich reinzusteigen und dann zum Weltmarktführer zu werden? In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem Talk mit Bernhard Schmidt. Los geht's! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ihr habt es schon gehört, ich habe wieder einen echt spannenden Gast hier bei mir, beziehungsweise sitze ich ihm gegenüber. Ist auch mal schön, wenn es wieder mal persönlich ist und nicht nur online. Und ich sitze sogar in dem neuen Büro der Marke, die ihr eben schon in der Anmoderation gehört habt. Aber jetzt lasse ich erstmal meinen Gast ein bisschen zu Wort kommen. Grüß dich Bernhard, schön, dass du dabei bist oder ich bei euch bin, besser gesagt.
Ja, vielen Dank. Danke, dass wir diese Session aufnehmen dürfen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Du weißt ja, ich bin auch selber befangen als Familienvater von eurer Zielgruppe sozusagen. Aber da kommen wir noch ganz in Ruhe dazu. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit dir als Person. Du weißt, du hast ein paar gefürchtete Einstiegsfragen, die du jetzt parieren musst. Und ich starte mal, weil wir ja bei einer Marke sind, die den Kindern irgendwo nahe steht, würde ich zumindest sagen, starten wir mal mit deiner Kindheit. Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen?
Ah, Lego, eindeutig. Relevant von 0 bis 99. Das ist mal eine schöne Geschichte.
Da sind wir uns einig. Ist bei mir das Gleiche auf jeden Fall. Das heißt, du hast auch jeden Zentimeter im Haus, in der Wohnung genutzt, um irgendwo Lego zu bauen?
So ist es natürlich. Die ich durfte und die ich nicht durfte.
Ja, sehr schön. Kenne ich zu Genüge. Wie ist es heutzutage? Hat sich es verändert bei dir oder bist du immer noch Lego-Bauer? Ich kann dazu sagen, ich baue immer noch Lego.
Ich baue auch immer noch Lego, tatsächlich.
Ja. Also auch Erwachsenen-Lego?
Auch Erwachsenen-Lego, wobei ich knausrig bin. Ich bin noch immer in dem alten Setzkasten unterwegs.
Okay, also Star Wars, wie heißt der Todesstern?
Das ist Wann ist auf der Geschenkliste an mich selbst.
Sehr gut. Okay, also dann werden wir das auch noch beibehalten. Wie ist denn dein Einwortwert? Mit welchem Einwort würdest du dich oder vielleicht auch andere dich beschreiben?
Kurz darüber nachgedacht, das wird dann wahrscheinlich das Wort Warum sein. Okay. Als Geschichtenerzähler, der die Marke hier definiert, formt, geschrieben hat in den letzten Jahren, ist das Warum einfach das stärkste und wichtigste Wort, nicht nur in diesem Unternehmen.
Sehr schön, das könnte fast schon eine Antwort auf die nächste Frage sein. Da sind wir jetzt im Schweinsgalopp durchgaloppiert, sagt man eigentlich so schön. Und zwar, wie würdest du dich denn beschreiben, wenn du deine Position noch nicht verraten dürftest? Das darfst du ja direkt danach machen.
Auf der einen Seite dem Unternehmen, der Zielgruppe, den Produkten und der gesamten Geschichte hier eine Struktur geben. Eine Struktur, damit wir uns alle hier intern im Unternehmen auskennen und wissen, wie wir weiterarbeiten. Aber auch draußen eine Struktur zu vermitteln, damit die Konsumentinnen wissen, womit sie es zu tun haben, was die Benefits sind, warum sie dieses Produkt haben müssen.
Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich vergessen, dass du es hättest in einem Satz machen müssen, aber das ist auch mal okay, also in dem Fall. Jetzt kommen wir aber nochmal sozusagen zu dir professionell und offiziell. Jetzt darfst du dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du, Bernhard?
Bernhard Schmidt, seit 25 Jahren in Werbung und Marketing. Ich habe eigentlich eine Agenturvergangenheit, mehrere Unternehmen mitgründen dürfen, insbesondere aus dem Agenturbereich. Wir haben, meine letzte Station vor WUM war die Agentur Virtue, das ist die Partneragentur von Wise. Darüber, glaube ich, brauchen wir momentan nicht allzu viel verlieren. Wise ist ja ausreichend in den Medien gewesen, war eine tolle Zeit. Wir haben sehr viel aufgebaut, vor allem in Österreich, einer der größten Agenturen in Österreich aufbauen dürfen. Und seit 5,5 Jahren bin ich bei WUM als aktuell Chief Brand Officer, das heißt in einer globalen Verantwortung, die Marke eben, wie vorher erwähnt, strukturieren, betreuen und den Konsumenten erzählen, warum wir die Besten sind.
Da muss ich ja gleich mal rein. Habt ihr noch einen Chief Marketing Officer? Oder
Nein, wir sind sehr stark. Gute Frage. Entschuldigung, jetzt bin ich da ins Wort.
Nö, ist Personalunion praktisch. Machst du Marketing mit oder wie ist das getrennt bei euch?
Wir haben bisher in den letzten viereinhalb Jahren war das eine Personalunion, sowohl in Amerika als auch in Europa. Wir haben ja circa nicht ganz ein Drittel des Umsatzes erzielen wir in Amerika. Da war das eben eine Rolle in Personalunion. Aktuell haben wir uns umstrukturiert. Das macht auch sehr viel Sinn, weil wir viel mehr Accountability in die Märkte geben wollen. Wir haben deswegen einen Markt definiert, das ist USA, einen Markt, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz und einen Markt, das ist quasi Rest of Europe. Und dort gibt es die entsprechenden Marketingverantwortlichen. Und ich betreue sozusagen die Dachmarkenstrategie.
Sehr gut nachvollziehbar. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal nochmal anfangen. Wer oder was ist eigentlich WUM? Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Du musst noch nicht in die Gründung reingehen, weil das würde ich gleich nochmal gesondert abfragen. Aber erzähl mal ganz kurz zu Zahlen, Daten, Fakten und mal so grundsätzlich so ein Abriss. Bei wem bin ich ja eigentlich? Ich kenne es ja, wie gesagt, ich bin ja sozusagen Geschädigter oder Betroffener oder wie auch immer man das nennen mag. Aber auf jeden Fall jemand, der euch von allen Spielplätzen und so weiter einfach kennt, weil man da immer irgendwelche Kinder sieht, die da damit rumfahren mit dem Gefährt. Aber jetzt darfst du mal erklären, wer da was eigentlich WUM ist.
WUM. WUM wurde vor 11 Jahren in einer wunderschönen Garagenstory gegründet von zwei Menschen, die tatsächlich wirklich auch ein großes, starkes Warum haben. Ja, ganz ein wichtiger Start in diese Geschichte hinein. Und zwar, sie waren selber Väter oder sind selber Väter und haben damals kein hochqualitatives Kinderfahrrad vorgefunden am Markt. Das gab es einfach nicht. Aus diesem Grund haben sie beschlossen, selbst eins zu entwickeln. Das war damals ein Industrial Designer, ein Produktdesigner und ein Mensch, der sich mit Zahlen und Marketing auskennt. Und die beiden haben eben vor 11 Jahren dieses Unternehmen gegründet. Die Idee und der Gründungsmythos ist relativ einfach erklärt. Erstens, das Wichtigste ist, Kinder sitzen traditionell immer auf den falschen Fahrrädern. Man kennt das vielleicht aus der eigenen Kindheit. Die meiste Zeit ist das Kinderfahrrad zu klein, dann ist es zu groß oder eigentlich genau umgekehrt. Und das eine Gründungsmythos ist eben zu sagen, wichtig ist, dass das Kind immer am richtigen Produkt sitzt, weil nur dann wird es die Selbstsicherheit erzielen, dieses Produkt auch gut beherrschen zu können. Und dann ist sozusagen der Spaß gewährleistet, da wirklich Spaß zu haben am Fahrradfahren.
Sehr schön. Erzähl mal weiter noch sozialen Daten, Fakten, wenn du was hast. Oder wie groß seid ihr inzwischen? Jetzt, also 11 Jahre gibt es euch auf jeden Fall, habe ich jetzt mitgenommen.
Genau. Das ist natürlich eine wunderschöne Startup-Geschichte. Startup, Scale-Up. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt gerade am Sprung zwischen Scale-Up und tatsächlich im Industriebetrieb. Das heißt, also Industriebetrieb ist ein böses Wort, aber tatsächlich die notwendigen Strukturen, die notwendigen Prozesse auch eingeführt. Qualität ist bei uns das Allerwichtigste. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich wirklich genau um seine Prozesse Prozesse kümmern muss, damit das alles wirklich in besten Bahnen ist. Das fängt bei der Produktentwicklung an und geht natürlich dann aber bis zur Supply Chain, bis raus zum Vertrieb.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir nennen das auch gerne so von der Pionierphase in die Standardisierungsphase. Ne? Also so Startup Scale-Up, da ist das alles noch so ein bisschen intuitiv, ein bisschen vielleicht hier und da noch erratisch und strukturiert und irgendwann musst du professionell werden. Ich glaube, gerade bei so einer Größe oder auch so einem, ja, so einem Image, so einer so Position, die ihr jetzt inzwischen einnehmt, wie gesagt, glaube ich, bei vielen Familieneltern zumindest in den Köpfen.
Ich darf nochmal zurückkommen auf, ich habe den ersten Aspekt des Gründungsmythos erzählt. Der zweite Aspekt ist, wir bezeichnen uns, und das glaube ich, können wir auch wirklich tatsächlich behaupten, als Weltmarktführer der hochqualitativen Kinderfahrräder. Mhm. Und da komme ich zum zweiten Aspekt. Das zweite Aspekt ist, dass die Kinderfahrräder, die wir produzieren, besonders leicht sind. Und das ist deswegen besonders wichtig, weil das Verhältnis des Gewichts des Kindes zum Verhältnis des Gewichts des Mobilitätsproduktes muss einfach stimmen, muss einfach ausgewogen sein. Der dritte Aspekt ist, dass wir Kinderfahrräder so produzieren, dass sie nicht einfach nur geschrumpfte Erwachsenenfahrräder sind. Auch das hat es in der Industrie bis vor circa 10 Jahren natürlich immer wieder gegeben, sondern wir haben sehr, sehr viel Forschung betrieben. Was brauchen Kinder? Welche Ergonomie ist für sie am besten, am sinnvollsten? Auf der einen Seite und dann aber auch entsprechende spezifische Komponenten entwickelt. Da darf ich eine Anekdote rausheben.
Bitte.
Unsere Lenkerenden, also die Griffe, mit denen die Kinder tatsächlich, also der Touchpoint, mit dem die Kinder tatsächlich den Lenker berühren, der ist von uns selbst entwickelt und der hat ganz besonders große Scheiben am Ende des Griffes. Die schauen vielleicht jetzt ein bisschen überraschend aus, aber das Wichtige dabei ist, dass die so groß gewählt sind, dass das Kind beim Sturz sich das Lenkerende, das zu schmale Lenkerende nicht in den Bauch und schon gar nicht ins Gesicht und schon gar nicht in die Augenhöhle stoßen kann. Das ist sehr wichtig, deswegen haben unsere Griffe außenrum eine große Scheibe, die einfach größer ist als die Augenhöhle, okay, damit hier keine Verletzungen passieren können. Da haben wir jetzt auch unlängst mit der TU Graz, mit der Technischen Universität, eine Studie durchgeführt, dass das wirklich der Nummer 1 Grund für schwere Verletzungen ist und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir immer wieder auch in spezielle Komponenten investieren und nicht einfach nur Stangenware irgendwo sourcen.
Mhm. Also bei mir passiert jetzt ganz viel im Hirn, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss überall nochmal tiefer reingehen. Das ist unfassbar spannend, wie du das jetzt gerade beschreibst. Nochmal, um jetzt ein bisschen den faktischen Teil abzuhaken. Ihr seid ausschließlich auf Fahrrad- und Kinderfahrräder fokussiert oder macht ihr auch für erwachsene Fahrräder? Oder?
Ausschließlich auf Kinder. Wir verstehen uns als Family Brand. Das heißt, aktuell gehen unsere Fahrräder bis zum etwa 13. oder 14. Lebensjahr. Und das macht auch deswegen Sinn, weil die Marke auch diese Tragkraft momentan hat. Das kann sich in der Zukunft ändern. Aktuell kann ich hier offiziell sagen, wir haben keine erwachsenen Fahrräder geplant. Auch nicht in der weiten Zukunft. Denn wir eben noch einmal verstehen uns als Familienmarke. Das heißt, unser Drop ist circa der Beginn der Pubertät, mhm, dann würde ja auch unsere Kommunikation sich verändern müssen und so weiter. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein komplett anderes Umfeld, was den Mitbewerber angeht. Wir sind auf diese Lebensphase spezialisiert, die spannend genug ist. Und ja, da gibt es genug Innovationsmöglichkeiten.
Wie und wo produziert ihr?
Wir produzieren die Komponenten an sich des Fahrrads vorwiegend in Fernost. Grundsätzlich wird weltweit gesourced. Die Rahmen und die meisten Komponenten kommen aus Bangladesch und Kambodscha. Die Assemblierung erfolgt für alle europäischen Produkte in Polen. Für die amerikanischen Produkte, für jene, die wir in Amerika verkaufen, passiert die Assemblierung auch in Bangladesch.
Mhm. Und dann fehlt nochmal zum Thema weltweite Ausbreitung. Jetzt sehen wir was über eure Märkte.
Wir sind gerade dabei, tatsächlich wirklich einen weltweiten Fußabdruck zu hinterlassen. Wir haben begonnen in Deutschland und Österreich. Da haben wir auch einen wirklich großen Marktanteil. In Österreich auch eine unglaubliche Markenbekanntheit, die in etwa so bis zum ominösen Weißwurst-Äquator geht. Also da haben wir wirklich eine sehr, sehr gute, tolle Markenbekanntheit. In Österreich beispielsweise ist die gestützte Markenbekanntheit bei 80%. Mhm. Also das ist schon beachtlich. Das ist auch der Bereich, wo wir die meisten unserer Produkte verkaufen.
Also ganz kurz, gestürzte Markenbekanntheit über alle Zielgruppen hinweg oder schon irgendwie bei Eltern?
Familien.
Oder
so? Okay, Familien. Okay. 80% mhm, der Familien kennen WUM, okay, gestützt. Selbst ungestützt sind 60%.
Ja, auch geschützt.
Also das, okay, ist ja wirklich beachtlich, in 10 Jahren aufzubauen. Weiter im Norden von Deutschland sind wir etwas schwächer, sind wir gerade dabei, einen Fokus zu setzen. Wir sind auch in der Schweiz, haben einen guten Fußabdruck und Österreich brauche ich, glaube ich, nicht extra zu erwähnen. Der nächste große Schritt aktuell, an dem wir arbeiten, ist tatsächlich in ganz Europa, wirklich flächendeckend Bekanntheit, Markenbekanntheit Markenbekanntheit aufzubauen und natürlich auch Absatz aufzubauen. Da sind wir zum Beispiel schon jetzt sehr stark in Polen und Tschechien. Dort arbeiten wir über Importeure, das kennt man aus der Automobilindustrie. Da haben wir sozusagen die Markenrechte und die Verkaufsrechte an einen Importeur gegeben, die dort viel agiler arbeiten können und so weiter. Das machen wir aber nicht in jedem Markt so. Viele der Märkte betreuen wir hier aus Wien direkt mit natürlich Händlerpartnern und so weiter, aber vor allem Direct-to-Consumer arbeiten wir hier direkt. Dann nicht zu verleugnen oder nicht zu vergessen ist auch die USA. Da setzen wir circa ein Viertel unserer Produkte ab. Aktuell verkaufen wir dort fast ausschließlich D2C, also Direct. Da haben wir auch vor 8 Jahren damit begonnen. Auch eine wirklich gute Erfolgsgeschichte. Sehen aber, dass sehr viele unserer Konsumenten, das wissen wir auch aus der Marktforschung, wollen das Produkt vor dem Kauf einmal testen, wollen es einmal spüren, wollen Experience damit haben. Deswegen gehen wir da auch gerade dabei, ein Händlernetzwerk aufzubauen. Haben wir einen ganz großen schon, REI. Das ist ein Outdoor-Brand in Amerika mit ca. 450 Türen. Da sind wir jetzt aktuell in so ca. 50 in ganz Amerika, um einfach nochmal mehr Markenbekanntheit und Produktbekanntheit in den Markt zu bringen.
Super. Also ein sehr schöner Abriss mal zum Anfang, dass wir einfach mal wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und schöne Zahlen, Daten, Fakten, aber grundsätzlich, glaube ich, ein paar interessante Meilensteine, mit denen du hier richtig Neugierde entfacht hast, gehe ich zumindest von aus. Jetzt lass uns mal da tiefer reingehen und so ein bisschen in den Nahkampf gehen, dass wir mal, weil passt natürlich super, wenn der Chief Brand Officer vor mir sitzt, dass wir mal über die Marke WOOM sprechen, weil meine These ist jetzt nicht weit hergeholt, wenn du so ein Wachstum hinlegst, wenn du, wie gesagt, einen Markt, wo ich gedacht hätte, dann muss es jetzt nicht nochmal eine neue Marke brauchen, vor allen Dingen, die dann auch noch so einen elementaren Bestandteil oder einfach ein Teil des Marktes dann auch übernimmt, solch eine Bekanntheit aufbaut, dann machst du das nicht irgendwie zufällig durch ein bisschen Marketing drumherum oder irgendwie, dass du da durch irgendwelche Zufälle auf einmal so in die Köpfe der Kinder als auch der Eltern schaffst. Das heißt, erklär uns mal das Geheimnis von WOOM. Wie habt ihr das geschafft?
Da möchte ich ganz demütig anfangen und schon erwähnen, dass das Produkt wirklich toll ist. Ja, wir sind mittlerweile, vor allem in Deutschland und Österreich, sicher nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten. Das heißt, auch unser Mitbewerb ist nachgezogen. Nichtsdestotrotz kann ich wirklich mit Stolz behaupten, dass das Produkt herausragend ist, nach wie vor. Und wir sind permanent am Innovieren. Das heißt, wir versuchen wirklich immer auch das beste Produkt da draußen zu haben, mit den vorher besprochenen Komponenten da wirklich immer top zu sein. Was habe ich gemacht oder was ist unser Beitrag im ganzen Team? Selbstverständlich. Wir haben, wie vorhin erwähnt, der Firma zunächst einmal einfach Struktur gegeben. Das war wichtig, ganz besonders wichtig, mit Marktforschung zu beginnen. Wer ist eigentlich unser Konsument? Welche Ängste, Nöte, Sorgen haben die? Und wie können wir ihn am besten adressieren? Und dazu haben sich 3 Segmente herausgebildet, die wir nicht soziodemografisch, sondern tatsächlich über Motivforschung erarbeitet haben. Das sind die Eltern unserer kleinsten Rider. Die bezeichnen wir als Caring Parents. Mhm. Das sind Menschen, die selbstverständlich in dieser Lebenssituation, da ist Sicherheit das Wichtigste, da ist es wichtig, dass nichts passiert. Da wird die Kaufentscheidung aber durchaus auch relativ schnell getroffen. Ja, da geht es darum, einfach, was ist durchaus auch sozusagen top of shelf, welche Produkte können wir uns vorstellen, welche können wir uns leisten. Word of mouth natürlich extrem stark. Ja. Da haben wir sehr, sehr viel mit Influencern gearbeitet, sehr viel mit Partnerships gearbeitet. Aber da ist ganz einfach im Kindergarten, in der Kita, das Weitererzählen ist das Allerwichtigste. Das zweite Segment, auf das ich eingehen möchte, sind die sogenannten Active Families. Das sind eben Eltern der etwas größeren Kinder, die, wie der Name schon sagt, einfach ein aktives Freizeitverhalten pflegen. Die haben ganz andere Wünsche. Die wissen, dass Sicherheit nicht mehr ganz so im Vordergrund steht. Beim Fahrradfahren kann etwas passieren. Sicherheit bleibt immer ein Thema. Das ist ein Thema der Dachmarke, das ist ein Thema von WOOM insgesamt. Für diese Active Families steht insbesondere wirklich das Gemeinsame, diese vielbesungenen Magic Moments beziehungsweise diese Quality Time Together im Vordergrund. Da möchte ich eine Anekdote hinzufügen. Nummer 1 Kaufgrund in den Vereinigten Staaten in ein Kinderfahrrad zu investieren ist, Kinder vom Fernseher wegzubekommen. Ja. Ist nicht überraschend. Übrigens, in Europa brauchen wir uns da überhaupt nicht zu einem Lachen sozusagen hinreißen lassen. Ja. Gar nicht. Ja. Ja, also spannend. In Amerika, ein amerikanisches Kind im Alter von 8 Jahren verbringt ca. 3 Stunden am Tag vor einem Bildschirm. In Europa sind es aber auch 2,5. Okay. Also so viel Unterschied ist da nicht. Das sind Familien, die am Wochenende gemeinsam Zeit verbringen wollen. In Amerika natürlich mit einem bisschen einem anderen Nutzungsverhalten sozusagen. Da geht es noch mehr um die Freizeit. In Europa gibt es natürlich Commuten. Das heißt also, das Fahrradfahren in die Schule spielt eine größere Rolle. Aber die haben wieder ganz besondere Buying Motives. Das dritte Segment, das wir herausgearbeitet haben, sind die sogenannten Deciding Kids. Kinder ab dem Alter von 9, 10, die schon einen größeren Anteil an der Kaufentscheidung selbstverständlich haben. Das heißt, da ist die Kaufentscheidung dann wieder etwas kürzer. Bei den Active Families ist es eine in der Regel von den Vätern getriebene Kaufentscheidung. Die recherchieren auch, die interessieren sich für Komponenten, die vergleichen, die gehen vielleicht auch mal öfter zum Handel, kaufen dann gerne auch online. Wohingegen die Deciding Kids, da geht es auch wirklich darum, da geht es dann wieder etwas schneller. Wenn es dem Mädchen gefällt, dann wird das Rad auch gleich sofort mitgenommen. Da geht es natürlich darum, passt es in meinen Lebensstil, kann ich damit auch sozusagen meine Persönlichkeit entfalten, kann ich es auch gestalten, das Fahrrad, das sind auch Themen. Genau. Und in diese Segmente, in diese Motivforschung haben wir wirklich sehr viel Zeit investiert und daraus sozusagen die Dachmarke geformt. Warum? Ganz am Anfang, wie man sich leicht vorstellen kann, insbesondere in den ersten 5 Jahren, war das Rad, das unser Woom Original, also das Allround-Produkt, war die Marke. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren begonnen, die Dachmarke sozusagen herauszulösen aus dem Produkt. Unter anderem auch deswegen, weil wir mehrere Produktkategorien mittlerweile anbieten, also auch mit Mountainbikes, auch mit Citybikes und auch mit E-Bikes. Deswegen war das Bedürfnis, aber auch der Sinn dahinter, die Dachmarke zu formen, eben mit diesen Aspekten. Wir fahren auch eine ganz klare Dachmarkenstrategie. Das heißt, selbstverständlich ist es ein Thema, dass wenn der kleine Bruder mit einem Woom fährt, das ist vielleicht für den größeren Bruder manchmal ein Thema, ja, fährt er mit dem gleichen Produkt, aber nein, wir fahren eine ganz klare Dachmarktstrategie, weil wir die Eltern mit diesem Trust abholen wollen und für die Kinder dann das richtige Produkt herausarbeiten.
Das ist spannend, schon mal in diesen 3 Segmenten dann sich mal das vorzustellen, wie dann auch euer Marketing, eure Marke, Markenführung dann auch funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt mal tiefer reingehen, Tonalität, Bildsprache, Botschaften etc. Sind die irgendwie konsistent über die Segmente? Sind die sehr unterschiedlich? Ich meine, Dachmarkenstrategie sagt schon mal grundsätzlich, dass du natürlich so ein Gefäß hast, praktisch eine Ausrichtung hast, aber trotzdem, wie spezifisch geht es dann runter in die Segmente? Und kurze Ergänzungsfrage direkt am Anfang, heißen die Marken dann darunter, also wenn du sagst Woom Original, gibt es dann irgendwie noch ein Segment Woom Kids oder Woom, keine Ahnung, älter etc.? Oder wie ist das da dann geregelt?
Gute Frage, über die ich nicht allzu viel sagen möchte, weil wir gerade dabei sind, das Produktportfolio noch einmal mit wirklich einem revolutionären Schritt noch einmal zu verändern. Okay. Und da wird es in den nächsten Monaten im September den ersten Launch geben und dann im Februar einen weiteren Launch. Da werden wir diese Produktmarken, von denen ich gerade gesprochen habe, nochmal wirklich schön differenzieren. Herausarbeiten mit einer neuen Value Proposition, also sozusagen mit USPs, aber bis zum Produkt runter. Das ist kein reiner Marketing-Stunt. Da geht es wirklich darum, die Produktkomponenten nochmal zu schärfen. Was die Ansprache und Tonalität angeht, wir haben in den letzten Jahren uns sehr massiv an die Kinder direkt gewandt, sind jetzt aber, gute Frage deswegen, gerade dabei, eine neue Kreativplattform weltweit auszurollen. Die heißt Enjoy the Ride, wo es darum geht, diese 3 Komponenten in dieser, sozusagen auch in diesem Wortwitz, Enjoy the Ride, diese 3 Komponenten, was bedeutet Woom nochmal herauszuarbeiten. Enjoy the Ride natürlich für das Kind, also genieße es, sei hoffentlich glücklich, aber auch für die Eltern. Auch das Elternsein ist ein Ride. Jeder kennt das, du sich auch, man wird ja nicht wirklich vorbereitet aufs Leben und dann in die Elternschaft gestoßen. Auch hier gibt es dieses Momentum, Enjoy it, take it easy. Ja, es kann etwas passieren, aber das ist nicht die Regel, sondern in Wirklichkeit ist das Elternsein, gerade diese ersten 13 Jahre, ist ein wahnsinnig wunderbarer Abschnitt im Leben, den es auch zu genießen gilt. Das ist auch ein bisschen ein friendly reminder, enjoy the ride. Und die 3. Komponente, Ride auch als Produkt zu verstehen, enjoy the ride, das Produkt. Und diese Kreativplattform sind wir gerade dabei, international auszuholen, haben in Amerika bereits gestartet. Jetzt ist aktuell gerade April und werden das in Europa auch weiter ausrollen.
Cool. Ich möchte noch mal ein bisschen... 11 Jahre zurückschauen, weil mich beschäftigt immer noch so der Punkt, also wie gesagt, hättest du mich vor 11 Jahren gefragt, brauchst du noch eine Kinderfahrradmarke? Also hätte ich mal grundsätzlich gesagt, nee, brauchst nicht. Und wahrscheinlich tippe ich auch mal darauf, dass wenn du da irgendwie eine Marktforschung gemacht hättest, sagen die Leute nicht. Ich habe den Eindruck, ihr seid so eine Marke, wo man typisch dann sagt, ich hätte sie vorher nicht gebraucht, aber wenn ich sie habe, dann brauche ich sie auf jeden Fall in dem Moment. Ne? Also ihr habt da schon über ein geniales Produkt und ich will das nicht kleinreden, sondern im Gegenteil, ich will das extrem großreden, was du gesagt hast, weil das Spannende ist ja eigentlich, dass die Challenger-Marken, die es schaffen, in eine Kategorie reinzukommen, die eigentlich gesättigt ist, dass dort trotzdem, obwohl man es immer so ein bisschen unterschätzt, das Produkt immer der Ausgangspunkt ist. Also ein überragendes Produkt. Ich denke da im Kopf gerade, weil ich auch gerade Snox-Socken anhabe, ist das Gleiche. Und dann denkst du, Sneakersocken braucht auch kein Mensch. Und die überschwemmen den Markt jetzt auch gerade einfach mit einem genialen Produkt, die nochmal über die ganz, ganz banale Notwendigkeit dieser Socken nachgedacht haben, gesagt haben, das musst ihr erstmal lösen. Das habt ihr eigentlich ähnlich gemacht. Deswegen, ich überlege jetzt nochmal 11 Jahre zurück. als ihr reingekommen seid. Mit welcher auch dort Tonalität oder Archetyp seid ihr da eigentlich reingekommen in diesen Markt? Wart ihr so der Challenger, der ein bisschen auf die anderen, ich sag mal, böse drauf guckt und sagt, die anderen sind ein bisschen schlechter? Seid ihr ganz sicher über eure Kompetenz reingekommen? Also wart ihr so dieser typische Pain in the Ass Challenger?
100%.
Okay, erzähl mal ein bisschen aus der
100%. Wie vorhin schon ausgeführt, bis vor 11 Jahren, wie Wum begonnen hat, eben der Jäger zu sein und jetzt durchaus auch in manchen Märkten der Gejagte, war ganz klar eben, dass sehr viele unserer Mitbewerber das Kinderfahrrad einfach als geschrumpftes Erwachsenenfahrrad verstanden haben. Das ist der wesentliche Punkt dahinter. Ja. Diese Dinger waren viel zu schwer, sie waren nicht spezifisch für Kinder designt, sie waren im Bauhaus erhältlich. Ja. Also das heißt, insgesamt von der Experience, auch vom Handel, auch vom Fahrradhandel, immer sozusagen auch als Stiefkind betrachtet. Warum? Weil die Marge selbstverständlich oder sozusagen das auch nicht hergibt. Ja. Also wenn du ein E-Bike verkaufst, bleibt da gut mal mehr hängen als ein Kinderfahrrad. Also so hat die ganze Geschichte begonnen. Und dann kam wirklich, und kann man nicht oft genug betonen, ein kompromissloses Verschreiben in die Produktqualität von Seiten der beiden Gründer. Durchaus auch zu Lasten einer Marge, durchaus auch zu Lasten eines früheren Durchbruchs europaweit, das muss man wirklich sagen, aber kompromisslos ins Produkt investiert, in jedem Detail sozusagen da wirklich nochmal Ingenieurstunden hinein investiert, wo andere gesagt haben, na gut, das muss längst reichen. Fairerweise, es gehört aber auch immer Glück dazu. Mhm. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Es hat die besten Ideen schon gegeben, die zum falschen Zeitpunkt gekommen sind. Jeder weiß, dass es aktuell im Jahr 2024 der Fahrradindustrie nicht allzu gut geht global. Wum ist kerngesund, das ist überhaupt keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, auch wir sehen Challenges am Markt. Ende letzten Jahres, muss ich sagen, hat es wahrscheinlich jede zweite Woche einen Mitbewerber vom Markt gewählt. Mhm. Also das merkt man schon. Das heißt, man braucht auch immer Glück dazu. Mhm. Damals vor 11 Jahren war einfach der richtige Zeitpunkt.
Was haben damals eure Mitbewerber gesagt, als da kommt so eine neue Kinderfahrradmarke auf den Markt, die sich für etwas Besonderes hält, sage ich mal, dieses Selbstverständnis war da ja schon irgendwo spürbar, muss man nicht so darstellen, aber am Ende ist es, wenn da jemand Neues glaubt, irgendwie den Markt übernehmen zu können, und das habt ihr ja zweifelsohne geschafft, dann macht das ja auch was mit dem Mitbewerb. Wie haben die reagiert?
Ich nehme an, zunächst einmal verhalten und abwartend, aber vor circa 5-6 Jahren, das kann ich bezeugen, weil da bin ich zum Unternehmen dazugekommen, hat es dann durchaus bewusst Kampagnen gegen Wum gegeben, hat sich gewisse Sicherheitsaspekte und gewisse Aspekte rausgepickt, im Glauben dort einen Vorteil zu haben. Mittlerweile ist das Thema aber zumindest in Deutschland, Österreich durch. Jeder hat so seine Platzierung gefunden. Natürlich ist es ein Marktanteil des Wettbewerbs mittlerweile, ganz klar.
Aber das ist ja, glaube ich, das Spannende auch für die Hörerinnen und Hörer, weil jetzt habt ihr es geschafft, in 11 Jahren, also in einem unglaublichen Tempo, aus einer Challenger-Marke eine Marktführer-Marke zu werden. Und diese Transformation ist ja nicht einfach, weil da stellt man sich die ganze Zeit die Frage, auch wenn man über die Gründerinnen und Gründer jetzt nachdenkt, also allgemein gesprochen, nicht bei euch, dass die ja auch manchmal dann in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Dilemma stecken. Wir kommen von einer schönen Idee, wir sind erfolgreich und auf einmal verändert sich sozusagen deine Position, weil du, wie gesagt, auf einmal der Gejagte bist und nicht mehr der Jäger bist. Wie habt ihr es geschafft, wie schafft ihr es nach wie vor, diese Transformation für euch zu managen? Und da auch Einstiegsfrage dazu, wann war dieser Moment, wo ihr gemerkt habt, es dreht sich jetzt?
Ich nehme an, rückblickend, dass man diesen Moment festmachen kann, wie bei uns Investoren eingestiegen sind. Die beiden Gründer hatten relativ lang vermieden, aus Gründen, tatsächlich wirklich Kapital reinzuholen, sondern wirklich aus eigenem Antrieb, aus eigenem Wachstum die Marke aufzubauen, das Produkt aufzubauen. Und 2021 sind dann Investoren eingestiegen und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, kann man sagen, hat sich das Thema gedreht.
Das heißt, du warst ja auch schon dabei. Was hat das markentechnisch für euch bedeutet, wie gesagt, diese Transformation eben dann zu managen?
Auch wie vorher schon erwähnt, ja, also es ist ein absoluter Professionalisierungstrip, auf dem wir gerade sind, in jeder Hinsicht. Ja. Das fängt eben, wenn ich jetzt über Kommunikation nachdenke, wir haben einen wahnsinnig guten PR-Fußabdruck. Gerade in Deutschland, Österreich treibt PR tatsächlich die Marke, das Markenbild. Das geht eben über die entsprechenden Partnerships. Wir haben da in den letzten Jahren auch deutlich professionalisiert, sind jetzt Partner von auch Freizeitanlagen und so weiter, um einfach wirklich den ersten Markeneindruck dort zu haben. Geht Richtung Produktmarketing. Da haben wir früher natürlich sehr viel aus dem Bauch heraus gemacht, sehr viel sozusagen aus, ich hatte unter der Dusche eine Idee, was haltet ihr davon? Und sind da jetzt mit einem wirklich perfekten sozusagen Prozess von Early Innovation bis hin das Produkt wirklich auf die Straße zu bringen, sind wir da jetzt unterwegs. Also Professionalisierung in jeder Hinsicht seit 2021.
Wo ist denn eigentlich das Thema Produkt? Produktentwicklung bei euch angeordnet? Also klassisch bei einem Betrieb, der auch produziert, ist es ja meistens ein Stück weit weg vom Marketing oder vom Brandmanagement. Wie ist es bei euch? Habt ihr da Mitspracherecht? Seid ihr da auch irgendwie mit involviert oder ist das sogar miteinander kombiniert?
Das ist miteinander kombiniert und das ist sicherlich eines der Erfolgsgeheimnisse.
Ich glaube auch.
Es gibt ein Innovationsteam bei uns, das hängt direkt am Geschäftsführer. Dieses Innovationsteam, da gibt es Produktdesign, Engineering. Das ist das eine Thema, aber im Marketing ist Produktmarketing ganz klar. Und dieses Team ist beteiligt vom ersten Schritt, wirklich von, wie gesagt, Early Innovation, ist etwas, was aus dem Marketing heraus getrieben wird und geht dann im Ping-Pong mit dem Innovationsteam, bis das Produkt auf der Straße ist, bis hin dann zu End of Life und Produkte, die wir dann zum Beispiel auch auslaufen lassen.
Wie kann ich mir vorstellen, dieses Thema Innovation bei euch? Beobachtet ihr konstant Kinder, Familien, also im positiven Sinne, dass ihr einfach schaut, okay, was sind so deren Needs? Weil allein dieses Thema mit dem Lenker, wenn man das einmal sieht und natürlich jetzt Gewicht ist, und könnte man schnell drauf kommen, kam man offensichtlich nicht direkt drauf, aber das habt ihr ja auch beobachtet und Beobachtung und wirklich reindenken in diese kleine Zielgruppe, in die klein gewachsene Zielgruppe, ist ja grundsätzlich immer ein Schlüssel für Innovation. Aber wie läuft das bei euch ab?
Wir investieren nach wie vor sehr viel in das Thema Marktforschung und Marktbeobachtung. Das fängt eben bei klassischer Marktforschung an. Da gibt es eine eigene Kollegin, die sich darum kümmert. Das geht aber auch über Voice of Customer. Das ist ein eigenes kleines Team, das sozusagen an CX, also an Customer Service dranhängt, um hier auch nochmal das direkte Feedback zu bekommen. Das geht natürlich aber auch einfach darum, die gute Idee unter der Dusche zu haben, natürlich. Ja. Marktbeobachtung ist ein großes Thema. Also es sind verschiedenste Komponenten, aber wir sind wirklich tatsächlich relativ viel mit Kindern unterwegs, haben das immer schon gemacht, mit den Kindern Zeit zu verbringen, auch den Eltern einmal zuzuschauen, wie packen die eigentlich ein Produkt aus, wie schaut das eigentlich aus, Unboxing Experience, mitgefilmt, was fehlt, ist der Imbusschlüssel zu verwenden und so weiter. Also wirklich sehr viel das Auge und das Ohr am Konsumenten.
Sehr schön. Also finde ich sehr gut nachvollziehbar und erklärt auch vieles von eurem Erfolg schon dort. Also das heißt, wir haben jetzt irgendwie das Thema Produkt ist, glaube ich, schon deutlich, dass das ein Erfolgsfaktor von euch einfach ist. Sowohl von der ersten Konzeption bis hin zur stetigen Innovation, das auch auf dem Level zu halten. Mich beschäftigt trotzdem immer noch die Frage und es gibt die Gefahr, dass wir uns da wiederholen, aber ich will da immer noch mal reinpieksen. Mich beschäftigt so im Kopf so dieser Punkt. Also wir haben selber jetzt Kinderfahrrad vor einem Jahr gekauft, leider kein Wum. Kann dir da
das ist mal, schlecht.
Ich weiß, informell kann ich dir die Geschichte dazu nochmal erzählen, aber jetzt nicht im Podcast vor allen Leuten. Der Punkt, der mich da so beschäftigt, ist, als wir dann gekauft haben, da haben dann alle nochmal gefragt, und ist es ein Wum? Ne? Oder so auf den letzten Metern, wir hatten es schon gekauft, dann hat meine Frau nochmal gesagt, haben wir eigentlich an Wum gedacht? Dann habe ich gesagt, ja, hätte ich natürlich magentechnisch machen müssen. Wir haben gesagt, wir sind über einen anderen Weg da dran gekommen sozusagen. Aber wie schafft man es, zu diesem Talk of the Town zu werden, zu dem Produkt, das einfach gern gesehen ist und wo jeder Elternteil so im ersten Moment irgendwie denkt, wenn er seinem Kind keinen Wum kauft. Das ist, wie gesagt, fast mein Gefühl, muss ich sagen. Ne? Wenn du dem Kind keinen Wum kaufst, dann ist es irgendwann so ein bisschen im Outer Layer sozusagen, also mal hart gesagt. Ich glaube nicht, dass ihr diese Diskriminierung rein wollt, aber so, manchmal fühlt man sich schon fast. Wie schafft man es wieder, so Talk of the Town, Talk of the Playground sozusagen zu werden, dass du dich da mit so einem Wum-Fahrrad einfach blicken lassen musst?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich sie beantworten könnte, dann würde ich es replizieren können für die Zukunft. Es war von Anfang an unser Bestreben, wirklich immersiv in den Realitäten der Eltern und der Kinder drinnen zu sein. Das heißt also, wir haben wirklich versucht, mit den richtigen Kooperationspartnern auf Events beispielsweise sehr viel Präsenz zu zeigen, dass wirklich jeder das Produkt ausprobieren kann. Auch deswegen, weil wir ja von Anfang an auch ein klarer D2C-Brand waren, damit wir hier einfach wirklich die Reichweite bekommen. Corona ist ein Thema, dessen Relevanz schwer ist, retrospektiv einzuschätzen. Es hat in Corona keine künstliche, sondern eine tatsächlich natürliche Verknappung gegeben. Das hat sicherlich auch noch einmal sozusagen diesem Thema Hype, das ich nicht überschätzen wollen würde, aber trotzdem hier noch einmal auch beigetragen. Es hat Fälle gegeben, da haben Menschen auf eBay Kleinanzeigen das Produkt teurer verkauft, als sie es neu gekauft haben. Ja, also das hat tatsächlich da auch noch einmal für eine gewisse Strahlkraft gesorgt. Natürlich auch zu Verbitterung von einigen Konsumentinnen, das ist ganz klar. Aber wo genau sozusagen der Silver Bullet lies, ich kann es nicht sagen. Es war die konsequente und fleißige Arbeit von ganz vielen Boomster hierinnen über Jahre.
Naja, am Ende, das, ich habe es vorhin schon gesagt, man muss es sollte es nicht zu kleinreden, im Gegenteil, man soll es eigentlich großreden, dass ein herausragendes, gut gedachtes Produkt sicherlich einfach der Ausgangspunkt war, wie du das vorhin schon beschrieben hast. Ich stelle mir jetzt nur umgekehrt nochmal die Frage, weil du kennst das aus deinen vorherigen Stationen auch oft genug, dass man dann im ersten Moment immer so denkt, ja, ein gutes Produkt alleine reicht schon. Das ist ja oftmals ein Punkt, wo man sagt, also viele Gründerinnen und Gründer auch, Marketing brauchst du nicht, Brandmanagement brauchst du nicht, und jetzt sind wir trotzdem aus der Zunft sozusagen, wir wollen ja, dass die Leute eine Marke führen, wir wollen ja, dass sie es professionalisieren etc. Was wäre deine Antwort auf die Frage, ein gutes Produkt reicht schon?
Ein gutes Produkt reicht am Anfang, um einen gewissen Threshold zu erreichen, und danach musst du die Marke strukturieren. Danach musst du beginnen, tragfähiger aufzubauen. Erstens einmal, um weitere Produktinnovationen überhaupt möglich zu machen, und zweitens einmal, um auch eine gewisse, sage ich mal, einen Sicherheitsschwellenwert zu erreichen. Ja. Ich möchte aber vielleicht indirekt auf die Frage antworten, die ich natürlich eben nicht beantworten kann. Die Erfolgsgeschichte, die wir in Deutschland und Österreich oder in Österreich und dann Deutschland sehen, ist so einfach auch nicht in jedem Land replizierbar. Es braucht seine Zeit. Wir sehen das in Wachstumsmärkten wie Frankreich beispielsweise, wo wir doch durchaus jetzt schon seit 1,5-2 Jahren versuchen, wirklich die Marke in einer ähnlichen Geschwindigkeit aufzubauen. Das braucht seine Zeit. Also Geduld ist schon noch ein Thema. Haben wir so Mittel, sind wir so okay, gut mit Geduld. Aber es ist nicht so, dass wir in Frankreich, Spanien, Italien haben wir seit Jahren einen Fußabdruck und können diese Größenordnungen wie in Österreich und Deutschland nicht erzielen. Also es hat schon unterschiedliche Faktoren, die wir so einfach auch selbst nicht replizieren können. Wahrscheinlich hat es auch einen Einfluss darauf, den ich ehrlicherweise noch nie herausgerechnet habe, dass es eben ein österreichisches Produkt ist, dass es ein deutschsprachiges Produkt ist. Das hat sicher seinen Teil dazu. Wir wissen zum Beispiel aus Amerika, aus der Marktforschung, dass dem amerikanischen Konsumenten wäre es schon sehr wichtig, wenn in Amerika assembliert würde. Das wäre ein Thema, ja, können wir momentan nicht gewährleisten. Sind wir gerade dabei, das für die Zukunft irgendwie zu organisieren. Aber das wäre ein Thema. Das würde.
Da muss ich mal kurz rein, weil das haben wir gar nicht abgefrühstückt. Was heißt eigentlich Wum? Gibt es da einen Grund für den Namen?
Da gibt es mehrere Stories dazu, und das könnte der Gründer Christian Betzdecker sicher besser beantworten. Ich darf eine offizielle Geschichte erzählen. Der Christian hat auch schon, bevor er Wum erfunden hat, für die Fahrradindustrie designt. Und da gibt es eine Geschichte, dass er ein Logo eines Konkurrenzbrands auf dem Produkt angebracht hatte, und in der Fertigungsstraße irgendwo in Südostasien, haben die wohl alle Logos verkehrt rum aufgeklebt. Und deswegen hat er sich damals gedacht, wenn ich mal eine Fahrradmarke gründe, dann eine, die man von oben und von unten gleich lesen kann, also auch wenn man das Logo umdreht. Und da bleiben halt nicht so viele Buchstaben über. Da gibt es ein M, da gibt es ein O, da gibt es ein W, da gibt es ein I, und aus dem heraus ist dann Wum geworden. Und phonetisch und lautmalerisch ist es natürlich auch schön. Ja. Also für Kinder Wum Wum.
Total.
Genau, aber so ist das
entstanden. Weil du hast mich ja in unserem Off-Talk noch gefragt, wie meine Einschätzung von der Marke so ganz ursprünglich war, bevor ich mich tiefer mit euch auseinandergesetzt habe. Und da hätte ich eigentlich auch tatsächlich gedacht, dass die Marke gar nicht unbedingt österreichisch ist, weil du jetzt gerade sagst, wie viel rechnet das raus? Wahrscheinlich, wenn man sich tiefer mit auseinandersetzt, kann es sein, dass man dann denkt, ach so, das ist irgendwie so eine angloamerikanisch wirkende Marke, rein vom Naming her irgendwie im ersten Moment, plus diesem unglaublichen Wachstum, wo man auch immer meistens denkt, das muss eine Marke sein, wo irgendjemand groß dahinter steckt, das kann kein Scale-Up oder Startup sein, und deswegen hätte ich eher getippt, dass es tatsächlich eher eine internationale Marke, wie so angloamerikanisch hätte ich ehrlicherweise getippt, aber trotzdem erklärt es das ja und macht es das dann deutlich, woher dieser, oder vielleicht eine der Anekdoten, woher dieser Name kommt.
Das ehrt uns, dass es als internationale Marke wahrgenommen wird, das ist unser Ziel.
Ja, sehr gut. Dann lass uns mal so Richtung der Abschlusskapitel kommen. Wir haben noch zwei Themen. Ich würde gerne einmal so über den Markt generell nochmal sprechen. Haben wir ja auch schon teilweise gemacht, aber mich interessiert, wie der sich gerade so bewegt und strukturiert. Und dann würde ich noch gerne mit dir über das Thema Zukunft reden. Fangen wir mal beim Markt und dem Mitbewerb an. Wie gestaltet sich gerade der Markt bei euch? Wer sind die Mitbewerber? Und da müssen wir jetzt gar nicht über Pucki und Co. nur reden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Mitbewerber noch sind, sondern eher auch so, wenn du mal in den größeren Segmenten denkst, also kommen die klassischen Fahrradhersteller jetzt runter und gehen nochmal tiefer in dieses Kinderthema rein, weil die merken, so kann man es ja auch machen. Oder bleiben die Generalisten, und dann gibt es ein paar Spezialisten. Ich würde sagen, Pucki ist wahrscheinlich auch ein Spezialist, hätte ich jetzt geschätzt, weiß ich aber nicht genau. Also wie gestaltet sich der Markt so grundsätzlich? Wer fordert euch da jetzt heraus als Jäger?
Also grundsätzlich möchte ich da auch an der Stelle eine gewisse Demut walten lassen. Selbstverständlich sind alle erwähnten Mitbewerber ja ganz klar. Und die haben natürlich auch alle ihre Spezialisierung, die sie teilweise schon sehr viel länger, also Jahrzehnte schon aufgebaut haben. Du nimmst es vorweg. Wir sehen den Mitbewerb von beiden Seiten kommen, sozusagen aus dem Erwachsenenbereich, die das Thema Kinderfahrer jetzt auf einmal ernst nehmen. Da gibt es auch in Deutschland große Mitbewerber. Da gibt es internationale Mitbewerber mit Specialized und so weiter. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass aber jene Marktteilnehmer, die eben auf Kinder spezialisiert sind, wie beispielsweise Pookie, eben auch versuchen in unserem Bereich oder schon seit längerem natürlich in unserem Bereich der hochqualitativen Kinderfahrräder vorzustoßen. Beide haben so ihre Troubles, ja. Wir haben auch unsere Troubles, auch da Demut, aber beide haben so ihre Troubles natürlich, ja, gar nicht so einfach für eine ausgewiesene Kindermarke, sozusagen den Bereich der beinahe schon Jugendlichen zu erarbeiten, also das ist das eine Thema und auf der anderen Seite diese ultimative Produktkompetenz für Kinder sozusagen auch aus einer Erwachsenenmarke abzuleiten, ist für beide Seiten, beobachten wir eine Herausforderung. Mhm. Es gibt allerdings auch, und das möchte ich einen dritten Aspekt hinzufügen, es gibt neben WOOM auch andere Anbieter hochqualitativer Kinderfahrräder. Gibt es in UK einen sehr starken Marktteilnehmer, den wir auch immer gut beobachten und dem wir auch sehr freundlich gesinnt sind, das ist zum Beispiel Early Rider. Die haben auch tolle Produkte, ist überhaupt keine Frage. Und das ist durchaus mittlerweile eine gute gegenseitige Challenge, eben im Bereich der Innovation immer vorne zu bleiben.
Sieht man da, weil das wäre jetzt mal auch meine Anschlussfrage gewesen zum Thema neue Player auch, gibt es jetzt auch noch neue Player, die hinzukommen, die sagen, oh, da steckt ja Geld drin, da steckt Wachstum, da steckt Potenzial drin, lass uns doch da auch reingehen.
Gibt es immer wieder. Ja. Aktuell gerade eine Berliner Brand, die da Gas gibt, zumindest in Österreich Gas gibt, das, was wir so wahrnehmen können. Ja, sehen einige neue Marktteilnehmer Potenzial, auch die ganz Großen, auch ein Decathlon etc. sieht da Potenzial in diesem Bereich da. Etwas
qualitativ. Noch ein Thema, wenn die Händler noch reingehen, ja. Also, genau. Aber wenn Händler noch reingehen, außer auch mit Eigenmarken.
Genau, etc., ja. Genau. Ist ein Thema. Wir kennen aber deren Probleme. Mhm. Und zwar nicht spezifisch natürlich, ja, aber wir wissen, wir können transponieren sozusagen von den Challenges, die wir jeden Tag begegnen, was die auch jeden Tag sozusagen bewerkstelligen müssen. Ja. Das Produkt WOOM ist am ersten Blick vielleicht jetzt nicht das allergünstigste, das ist uns bewusst, möchte aber sagen, dass das Produkt wirklich dermaßen hochqualitativ ist, dass auch die Margensituation jetzt nicht so ist, dass hier die Milliarden drinnen stecken, ja, sondern das ist wirklich Engineering, Quality Management, auch die Art und Weise, wie es hergestellt wird, die Komponenten, die Werkstoffe und so weiter, haben einfach einen gewissen Preis und da wissen wir, dass unser Mitbewerb natürlich mit den gleichen Herausforderungen jeden Tag konfrontiert ist.
Was heißt denn für euch den Umgang mit dem Mitbewerb? Mal als Beispiel, worauf ich hinaus will. Ich habe manchmal die These, dass man sich mit dem Mitbewerb zu viel auseinandersetzt, in dem Sinne, dass man immer nur guckt, was bei anderen abgeht und sich zu wenig die Gedanken macht, was bedeutet das eigentlich wirklich für uns? Und deswegen zugespitzt die Frage, wie geht ihr mit dem Mitbewerb um und was ist eure Reaktion auf diese Marktkonsolidierung oder auch Veränderung, die da gerade einfach eintritt?
Sehr gute Frage. Ich glaube, wir beobachten den Mitbewerb gut, aber da hoffe ich, gut antworten zu können, nicht übertrieben. Eben auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir Innovationsführer sein möchten, deswegen da immer eigentlich ahead of time auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil man sich da wirklich auch zerfransen kann.
Mhm, genau.
Den Mitbewerb einfach zu Tode analysieren, das bringt uns auch nicht weiter.
Das heißt, Innovation ist ja eine Antwort. Was wäre die Antwort aus dem Marketing, aus dem Markenmanagement heraus? Wie heißt es dort, mit dem Mitbewerber umzugehen? Als Beispiel, eine klassische Route wäre jetzt ja, wir bleiben unseren Leisten, wir bleiben sehr konsequent bei unserem Markenkern, wir bleiben bei den Botschaften eben in dem, wo wir einfach archetypisch hingehören oder wir machen jeden Monat, jedes Jahr was Neues, einfach um irgendwie da ein bisschen Talk of the Town zu bleiben.
Völlig richtig. Also wir versuchen da wirklich konsequent und stringent zu bleiben. Wir haben unsere Produkte auch als Evergreens positioniert. Die verändern sich jetzt auch nicht so im Detail stark, aber nicht in der Appearance sofort. Wir gehen nicht jedem Trend hinterher. Ja, wir haben saisonal immer wieder auch zum Beispiel neue Farben am Start. Jetzt, wie vorhin angekündigt, werden wir auch durchaus in einem größeren Schritt das Portfolio noch ein wenig verändern. Aber nichtsdestotrotz sind unsere Produkte als Evergreens positioniert. Und um auf deine Frage zu antworten, und genauso muss auch die Konsumentenansprache passieren. Was wir natürlich machen, ist in den Bereichen Platzierung, wo wir verkaufen, und aber auch im Bereich Preis, da beobachten wir den Markt schon eng.
Ja, sehr schön. Dann lass uns mal in Richtung Zukunft gehen. Und das Zukunftskapitel würde ich ein leiten mit der Frage von deinem Vorgänger hier bei uns, und das war der liebe Nils Rosso.
Was wäre denn dein Beitrag zu einer veränderten Welt?
Mein Beitrag zu einer veränderten Welt ist an dieser Warum-Frage, die ich ganz zum Anfang, ganz zu Beginn des Gespräches an mich selbst gestellt habe, da dran zu bleiben, diesem Warum einfach treu zu bleiben. Sowohl, ich komme aus der Werbung, sowohl was sozusagen Audience Insights angeht, warum, als auch in meinem persönlichen Umgang mit der Welt.
Sehr schön. Was wäre WOOMs Beitrag zu einer veränderten Welt?
Dafür brauchen wir einen eigenen Podcast. Ich erzähle es immer relativ ähnlich. Das Fahrradfahren an sich und WOOM im ganz Speziellen natürlich, weil wir mit den kleinen Kindern zu tun haben, weil wir mit Kindern zu tun haben, die hoffentlich irgendwann einmal durch das positive Erlebnis mit unserem Produkt begeisterte Fahrradfahrer ihr Leben lang sein werden. WOOM an sich steht am Schnittpunkt mehrerer sogenannter Megatrends. Das ist die Mobilität der Zukunft, das ist Gesundheit, das ist, wie können wir zusammenleben in high densely populated areas. Und an vielen von diesen Schnittpunkten ist Fahrradfahren genau in der Mitte und genau eine positive Antwort.
Sehr gut. Ich möchte mit der letzten Zukunftsfrage, da haben wir noch zwei kleine weitere Fragen noch, möchte ich nicht zu viel dich herausfordern, in dem Sinne, dass du hier schon alles erzählen musst, sozusagen, was ihr offensichtlich in der Pipeline habt. Aber mich würde trotzdem interessieren, ich sage mal ganz global, wo geht's hin mit WOOM? Und vielleicht können wir uns ja darauf fokussieren, was sind eure Herausforderungen, die jetzt gerade auf euch zukommen? Ich sag mal, von Nachhaltigkeit bis hin, weiß ich nicht, Zielgruppe, bei euch stirbt sie nicht aus, bei euch wird sie immer neu geboren. Aber was sind da so eure Herausforderungen, die immer auf euch zukommen, immer wieder, oder besser gesagt, jetzt auf euch zukommen werden?
Die sind gut miteinander verlinkt. Unser nächster großer Schritt ist, neben der Produktinnovation, die ich jetzt ausführlich schon beschrieben habe, das horizontale Wachstum in neuen Märkten. Da wird auch einer der weiteren Schritte wird Asien sein müssen, dürfen. Die Herausforderungen für WOOM an sich sind zunächst einmal auch, wie vorhin erwähnt, die aktuelle, durchaus durchwachsene Situation in der Fahrradindustrie auch gut hinter uns zu bringen. Paul Fattinger, unser Geschäftsführer, hat unlängst von einer Wachstumspause gesprochen. Ich darf das, finde ich, ein gutes Wort, darf ich gern aufgreifen. Und wir achten darauf, dass unsere Wachstumspause nun schon zu Ende geht, dass wir wieder angreifen können. Selbstverständlich sind große Themen, auch dafür bräuchte man fast einen eigenen Podcast, selbstverständlich sind Nachhaltigkeit große Themen. Ja. Ich behaupte mal, dass dem Fahrradfahren an sich so viel Nachhaltigkeit innewohnt, dass wir da zumindest immer auf der positiven Seite sind. Fairerweise muss man aber sagen, das ist trotzdem ein langer Weg, der auch kein Ende hat. Salamitaktik, jeder Schritt zählt. Da sind wir auch dabei, permanent uns zu verbessern. Aber ja, das ist eine lange Reise.
Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir noch zwei Fragen für dich. Die erste Frage wäre, ich schenke dir, nicht wörtlich nehmen, in dem Sinne, dass du mich danach fragst, alle Kinoseele, alle Bernden-Werbungen, alle Out-of-Home-Placements, die du buchen kannst hier auf der ganzen Welt, damit du eine Botschaft dort artikulieren dürftest und könntest. Welche eine Botschaft wäre das?
Enjoy the ride.
Das war jetzt natürlich naheliegend. Okay, sehr gut.
Ja, also ein Elfmeter muss man verarbeiten.
Genau, ja, sehr schön. Okay, und letzte Frage. Du darfst eine Frage an den oder die nächste stellen und genauso wie du ja auch eine parieren musstest. Was wäre das für eine Frage?
Worauf kommt es wirklich an im Leben und was hat deine Marke dazu beizutragen?
Wow, eine sehr schöne Abschlussfrage auf jeden Fall, die wir weitergeben. Und ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Gastfreundschaft, dass wir hier bei euch sein durften in Wien und mal so ein bisschen in die Kulissen von WOOM schauen konnten. Ich umarme dich intellektuell auf jeden Fall für die tollen Insights zum Thema WOOM und Markenführung etc. War ein ganz, ganz spannender Podcast. Und wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute und vielleicht komme ich irgendwann nochmal in den Genuss, ein WOOM-Fahrrad kaufen zu dürfen. Ja, ich weiß. Also es war natürlich jetzt sehr überzeugend hier auch das Thema. Also Bernhard, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.